Wir sprechen in diesem Sommer, in diesem Podcast hier ja über Demokratie. Demokratie und Kapitalismus haben uns schon interessiert. Die demokratischen Protestbewegungen in Südkorea oder auch das Verhältnis von Demokratie und gesellschaftlichem Miteinander. In dieser Episode geht es nun um eine Frau, deren Motto Machen statt Meckern ist. Und das passt ja auch ganz gut zu uns vom Podcast Radio Detektor FM, wo doch unser inoffizielles Motto Machen statt Quatschen ist. Ich bin Christian Bollert von Detektor FM und wir machen diesen Podcast hier ja gemeinsam mit den fantastischen Kolleginnen und Kollegen der Brand 1, die auch eines besonders gut können, nämlich machen.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Überaltert, überwiegend männlich, akademisch und überproportional weiß. Der Deutsche Bundestag spiegelt die deutsche Bevölkerung nicht so gut wider. Viele junge Leute fühlen sich vom Politikbetrieb und seinen Mechanismen abgeschreckt. Sie haben keine Lust auf jahrelang Plakate kleben und sonnabends vor Supermärkten stehen. Das politische Startup Joint Politics will das seit einigen Jahren ändern und fördert junge Politikerinnen und junge Politiker. Auch dank des Startups hat es eine 41-jährige Fleischermeisterin aus Chemnitz in den Bundestag geschafft. Nora Seitz ist die angesprochene Fleischermeisterin aus Chemnitz und sie arbeitet gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Oma in dem Betrieb, den ihr Urgroßvater vor knapp 100 Jahren in Chemnitz gegründet hat. Mit Mitte 20 hat sie beschlossen, in die Politik zu gehen und nun sitzt Nora Seitz seit wenigen Monaten für die CDU im Bundestag. Seitdem hat sich ihr Leben massiv verändert und wir sprechen in dieser Folge über ihren persönlichen Weg und die wechselnden Wochen zwischen Bundestagskantine und der eigenen Fleischerei in Chemnitz. Ich sage hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast, Frau Seitz.
Hallo.
In der aktuellen Brand 1 wird Ihnen der Satz zugeschrieben, dass es sowohl in Ihrer Fleischerei als auch im Bundestag um die Wurst geht.
Mhm. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch von Adenauer, der irgendwann mal gesagt haben muss, dass man bei zwei Dingen nicht wissen will, wie sie gemacht werden, bei Wurst und bei Gesetzen. Und ich werde beide Seiten herausfinden.
Sie machen ja jetzt auch schon Gesetze oder Sie sind jetzt schon Teil des Bundestages. Ist es denn so unappetitlich?
Ach, ich sag mal so, für mich als Handwerker ist es eher zu langsam als unappetitlich. Das kann man jetzt so nicht sagen. Wir gehen im Moment alle sehr respektvoll wirklich miteinander um. Man ist ja jetzt auch gerade so am Anfang einer Koalition und versucht sich so ein bisschen aneinander ranzutasten. Und ja, also für mich ist das Gefühl da, dass ich wirklich glaube, hier kann was passieren, hier kann eine Veränderung für Deutschland herbeigeführt werden. Und im Moment finde ich Gesetze machen noch nicht unappetitlich.
Also Sie haben auch noch nicht das Gefühl, durch den Fleischwurst gedreht worden zu sein?
Nein, auf keinen Fall. Und am Ende des Tages hat mal ein kluger Fleischermeister zu mir gesagt, Nora, ein Kompromiss ist erst dann wirklich gut, wenn er beiden Seiten richtig wehtut.
Das ist sicher nicht ganz falsch, ja. Ihre politische Karriere hat als Lobbyistin angefangen, denn Sie haben sich für die Fleischwirtschaft engagiert. Inzwischen sind Sie Vizepräsidentin des Deutschen Fleischerverbandes und Landesinnungsmeisterin des Sächsischen Fleischerinnungsverbands. Was hat Sie denn dazu angetrieben, dort sich zu engagieren?
Das war mein Großvater. Also mein Großvater war mir immer ein ganz, ganz großes Vorbild in Sachen mitmachen und dabei sein und über den Tellerrand schauen. Und sein Lieblingsrat an mich war immer, sei Fleischer und nicht Fleischer. Und misch dich ein, sei da, versuche Lösungen für deine Kollegen zu finden. Ja, also das war so sein Hinweis, den er mir immer gegeben hat und wo ich hoffe, dass ich ihm heute auch gerecht werde in meiner Arbeit als Landesinnungsmeisterin und auch als Vizepräsidentin. Aber die Herausforderungen, vor denen mein Großvater in seiner Amtszeit gestanden hat, zwischen Anfang der 2000er und 2006 und meiner Legislatur seit 2020, das ist ein Unterschied. Das ist ein ganz, ganz massiver Unterschied.
Jetzt sei es mir erlaubt, als jemand, der in Potsdam geboren ist, mittlerweile in Leipzig lebt, aber des Sächsischen nicht so ganz mächtig ist, nachzufragen, was ist denn der Unterschied zwischen dem Fleischer und dem Fleischer?
Man schaut über den Tellerrand hinaus. Man schmort nicht in seiner eigenen Suppe und macht so sein eigenes Ding und meckert vor sich hin, sondern man mischt sich ganz aktiv ein. Und ich bin jemand, der sich sehr, sehr gern einmischt. Ich mische mich auf Bundesebene in Fragen der Ausbildung ein. Also so ganz diesen Lobbyisten-Touch hat es bei mir Gott sei Dank nie gekriegt. Ich habe mich eher mit Gewerkschaften und Bildungsinstituten rumgeärgert, als dass ich an der großen Politik dran war. Aber im Sächsischen Fleischerinnungsverband muss ich ganz schön viel auch an die Politik ran und muss natürlich auch klar darauf hinweisen, was sind die Probleme bei uns im Handwerk? Warum fühlen wir uns ungesehen? Und was muss anders werden, damit wir praktisch auch weiterhin bestehen können und Familienbetriebe weiter in die nächste Generation übergeben werden können? Und ganz, ganz wichtig ist für mich dabei zu sehen, als ich finde immer, Lobbyist klingt immer so, es hat immer so dieses Geschmäckle. Als Lobbyist oder eben auch als Interessenvertreter ist man an dem Punkt, wo ich sagen muss, man ist auch Lösungsgeber. Wir überlegen uns die Lösungen, die wir der Politik anbieten. Und die Politik muss einfach bereit sein oder sollte bereit sein, sich diese Lösungen anzuhören und dann daraus Gesetze zu machen, weil dann sind wir als Politik auch Menschen und auch praxisnah.
Jetzt haben Sie die Gewerkschaften auch schon angesprochen. Vor gut 15 Jahren haben Sie sich dazu entschieden, in die Politik zu gehen. Und Linke und SPD, das war relativ schnell für Sie klar. Die waren Ihnen dann doch ein bisschen zu gewerkschaftsnah. Und die FDP, finde ich auch ganz interessant, hat Sie nie so richtig gecatcht, haben Sie gesagt. Interessanterweise ist es der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammer von der CDU gewesen, der Sie wohl zur CDU gebracht hat. Stimmt diese Anekdote?
Ja, die stimmt, weil ich bin rein ordnungspolitisch, war ich schon immer sehr CDU-nah. Also ich war nie der Mensch, der bei FDP gesagt hat, der Markt wird alles regeln oder in irgendeiner Form nur für sich alleine oder der kann nur über sich für sich alleine gelassen werden. Mir ist es wichtig, dass wir einen Rahmen bekommen als Wirtschaft, weil wir uns an dem Rahmen natürlich auch ausrichten, weil wir in diesem Rahmen gestalten können und weil das durchaus möglich ist. Ich war noch nie ein Freund dieses Überregulierens, was wir uns in den letzten Jahren vor allen Dingen angewöhnt haben. Und ich habe immer gesagt, wenn eine Partei jemanden wie Norbert Lammert hervorbringt, der so klug ist und so sachlich gesellschaftliche Momente und natürlich auch demokratische Momente für sich erfassen kann und auch wiedergeben kann mit klugen Worten, dann muss die Partei einfach gut sein. Und deswegen bin ich damals dann auch, habe ich dann die finale Entscheidung für die CDU getroffen.
Jetzt sind Sie in Berlin, jetzt sitzen Sie im Bundestag, Norbert Lammert ist nicht mehr da, aber was wollen Sie persönlich denn in Berlin verändern?
Also von den großen Dingen habe ich mich verabschiedet, weil ich denke, da braucht man länger als erstmal die ersten 4 Jahre. Aber ich denke schon, bei den kleinen Sachen kann man viel machen. Ich will vor allen Dingen natürlich zum einen eine Vertreterin für meine Heimatstadt Chemnitz sein, weil es gibt in Sachsen diesen schönen Spruch, in Chemnitz wird das Geld verdient, in Leipzig wird damit gehandelt und in Dresden mit vollen Händen ausgegeben. Und das Motto der diesjährigen Kulturhauptstadt heißt See the Unseen. Und ich möchte einfach Chemnitz eine starke Stimme im Deutschen Bundestag geben. Und zum anderen will ich natürlich auch ganz, ganz stark meinen wirtschaftlichen Fokus auf das Thema Handwerk und kleine und Kleinstbetriebe legen. Weil wir haben in Sachsen eine unheimlich stark geprägte Struktur von diesen kleinen Familienunternehmen. Und unser Rückgrat hier im Osten, hier in Sachsen, ist einfach diese winzige Wirtschaft, die oft durch die Politik nicht gegriffen wird. Im Gegenteil, oft dafür, dass gerade diese wirklich tapfer arbeitenden Menschen jeden Morgen aufstehen und sich dazu entscheiden, selbstständig zu sein und die am liebsten eigentlich ihre Betriebe übergeben wollen würden, die werden eigentlich im Moment gar nicht mehr in den Blick der Politik gerückt. Und sind aber genauso Bestandteil unserer Wirtschaft. Und denen will ich gerne eine Stimme geben. Für die will ich gerne da sein, für die will ich gerne kämpfen. Weil nur wenn wir Handwerksbetriebe in die nächste Generation führen können, können Innovationen umgesetzt werden, in die Tat. Ich denke, wir vergessen viel zu oft, wo Handwerk in unserem Alltag eine Rolle spielt und wo wir Handwerk vielleicht manchmal auch vergessen.
Die Abgeordnete und Fleischermeisterin aus Chemnitz, Nora Seitz, im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode natürlich noch eingehender über ihren persönlichen Weg, über die angesprochenen Kleinstbetriebe und natürlich auch über die große Frage der Demokratie. Frau Seitz, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf Ihre politische Karriere zurückschauen, dann kann man sagen, 2021 sind Sie schon mal angetreten, damals hat es nicht geklappt. Was hat denn jetzt besser geklappt bei der aktuellen Wahl?
Ich glaube tatsächlich, dass diesmal besser funktioniert hat, dass, also ich bin diesmal völlig tiefenentspannt rangegangen. Beim 21 war ich völlig aufgeregt. Also da war ich auch an dem Morgen auch so aufgeregt. Und ich kann auch diese Unruhe heute noch greifen. Also 24 bin ich völlig tiefenentspannt zu der Veranstaltung gefahren und wusste, selbst wenn es nicht klappt, ist es auch in Ordnung. Und das hat ja auch nichts mit Scheitern zu tun, wenn man praktisch ein Angebot zweimal unterbreiten muss. Und Friedrich Merz hat auch dreimal der Partei angeboten, Parteichef zu werden und hat sie gebraucht, diese drei Anläufe.
Also Sie hatten da so ein bisschen so eine innere Ruhe.
Ja, eine ganz, ganz innere Ruhe. Also es ist, ich bin da früh auch hingefahren, weil ich wusste, was passiert mir? Ich bleibe weiter Vizepräsidentin, ich kann weiter Landesinnungsmeisterin bleiben, ich kann mich weiter in der Partei engagieren und kann dann halt von anderer Stelle versuchen, in irgendeiner Form aktiv zu werden. Das habe ich die Jahre davor gemacht und deswegen hat sich bei mir nichts geändert mit dieser Entscheidung. Und so bin ich wirklich 25 und da bin ich auch Gott froh, dass ich mir wirklich auch diese 4 Jahre noch gegeben waren, dass ich so für mich nochmal ein Stück wachsen konnte, nochmal ein Stück weiter mich in die Partei einarbeiten konnte, dass ich weiter meine Arbeit machen konnte und ja. Also manchmal muss man auch über sich selber ein Stück wachsen und da ist Scheitern überhaupt gar kein Problem.
Und Sie haben sich auch, ich sag mal, externe Hilfe geholt, also Sie haben teilgenommen bei Joint Politics. Hat Ihnen das was geholfen oder was hat Ihnen das geholfen?
Das hat mir vor allen Dingen geholfen, erstens zu spüren, dass wir innerhalb der CDU ein sehr, sehr starkes Frauennetzwerk haben, weil die Empfehlung für Joint Politics, die kam tatsächlich über eine, die das Programm zur Landtagswahl durchlaufen hatte. Und ich hatte die sehr neugierig dabei immer wieder so über den Tag hinweg ausgefragt und hatte so gesagt, es wäre cool und kannst du mir das mal erzählen und wie war denn das und hin und her. Und die hat mich dann schlussendlich für das Bundestagsprogramm empfohlen. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in so gefühlt männerlastigen Parteien wie in der CDU, dass man einfach gerade so die Stärken der Frauen in der Gemeinschaft für sich selber auch mit ausspielt. Und ansonsten hat mir Joint Politics sehr geholfen, zu mir selber runterzukommen. Weil wenn man dieses Bewerbungsverfahren so zum allerersten Mal durchläuft, dann ist man auch immer so ein Stück weit, dass man sagt, ach, und schaffe ich das? Und wird denn das funktionieren? Und was mache ich denn an der Stelle? Und so, man muss das gar nicht so riesengroß denken. Und am authentischsten ist man immer, wenn man bei dem bleibt, was man kennt. Und ich für meinen Teil habe dann irgendwann beschlossen, ich bin Handwerksmeisterin, ich habe die Vorgeschichte. Es gibt Themen in meinem Leben, die nicht so zusammenpassen, wenn man jetzt so zuallererst an den Handwerker denkt, beziehungsweise auch an die Handwerkerin. Und ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen so dieses Role Model sein kann, dass man seine eigene Geschichte erzählt und dass man aus der eigenen Geschichte heraus gute Politik machen kann.
Ich höre da auch raus, dass, ich sag mal, die Verteilung von Männern und Frauen in der CDU auch für Sie jetzt nicht so ganz ideal erscheint.
Wir arbeiten dran.
Wie muss ich mir denn eigentlich so einen Crashkurs bei Joint Politics vorstellen? Also was macht man denn da? Klebezettel machen den ganzen Tag oder also...
Also wir hatten das große Glück, wir hatten eine Masterclass bei Julius van der Laar. Das ist der Kampagnenmanager von Obama gewesen und das ist ein ganz, ganz großartiger Mann, der natürlich manchmal, wenn man so als ganz neutraler Handwerker kommt, ein bisschen überdreht wirkt, aber genau das brauchte es so für mich, um mich zu catchen. Dann war seine Frau, die Psychologin ist, war mit da. Die hat uns so Ruhemomente geschenkt. Die hat uns auch immer wieder darauf hingewiesen, atmet im Wahlkampf durch, bleibt bei euch, versucht in irgendeiner Form den Weg auch so zu gehen, wie ihr ihn für richtig haltet. Und hat uns eben auch so in ganz, ganz einfachen Dingen auch bestärkt, was wir auch manchmal so, wenn unser Körper sagt, jetzt hör auf, dass wir dann auch wirklich aufhören und nicht uns weiter treiben lassen. Und es gab da diese schöne Idee mit diesem Gummi, also mit so einem Gummi, den wir uns ans Handgelenk gemacht haben. Und immer wenn wir uns kurz im Moment der Selbstreflexion oder des Runterkommens gegönnt haben, haben wir den Gummi getauscht am Handgelenk, einfach um uns selber dran zu erinnern. Und das wurde dann irgendwann zum Automatismus und das ist gar nicht schlecht. Und ich habe tatsächlich mir nach der Bundestagswahl nochmal so eine Packung Gummis gekauft.
Nachschub
organisiert, genau. Ja. Und ansonsten, Joint Politics ist etwas, was für mich unheimlich wichtig war und jetzt auch ist, weil ich weiß, ich habe in Berlin einen Anlaufpunkt, ich habe eine Community, in der ich drin sein kann, die mich auffängt in diesem hektischen Alltag. Ich weiß, dass ich mich bei den Jungs und Mädels jederzeit melden kann, wenn es ein Problem gibt. Zeitgleich weiß ich aber auch, dass Joint Politics sich für Initiativen einsetzt, die durchaus auch ihren Weg in den Bundestag finden müssen, einfach weil sie jetzt gesellschaftlich dran sind. Und ich habe natürlich auch das große Glück, ich habe parteiübergreifend Menschen kennengelernt, tolle Menschen, ganz, ganz großartige Menschen. Ich denke da vor allen Dingen an Christina aus Kiel oder auch die ganzen Lukas und andere aus Baden-Württemberg oder eben auch Laurenz Frenzel aus Nordsachsen. Menschen, die ich vielleicht so auf ganz normalem Wege nie kennengelernt hätte. Und das alleine, dieses Netzwerk, was du daraus ziehst, die Erfahrungen, die du austauschen kannst, jetzt im Bundestag, wenn du auch mal eine Idee parteiübergreifend spinnst. Und das sind alles so Punkte, wo ich mir denke, da ist German Politics ein guter Multiplikator. Die bauen da ein gutes Netzwerk um dich rum. Und es ist wirklich so großartig, wie ich gedacht habe, als ich es noch von außen beobachtet habe.
Dann kommen wir nochmal zurück auf Chemnitz. Sie hatten da ja wirklich eine besonders anspruchsvolle Aufgabe, das kann man glaube ich so sagen, denn in Ihrem Wahlkreis hat die AfD mit Alexander Gauland einen ihrer überhaupt bekanntesten Vertreter aufgestellt. Der hat auch am Ende das Direktmandat gewonnen, aber wie bereitet man sich denn darauf dann vor?
Naja, man überlegt sich die ganze Zeit, wie wird er reagieren? Also was wird die Situation sein, mit der du ihm gegenüber, also du dich ihm gegenüber stellst, sag ich jetzt mal so. Wir haben hier in Sachsen die Situation, du kannst im Grunde genommen einen blauen Besenstiel auf den Marktplatz stellen und die Leute wählen AfD. So. Und das ist einfach Fakt. Und wir haben jetzt ja gerade wieder zum Beispiel auch die Prognosen zur Landtagswahl, also bei der Sonntagsfrage, was wäre, wenn jetzt am Sonntag Wahlen in Sachsen wären, gesehen. 35-26. Also das ist nicht nur erschreckend, das ist eigentlich schon zum Haare raufen. Und Gauland als prominentester Vertreter, ich hatte es schon geahnt, weil wir hatten vor 4 Jahren seinen Redenschreiber hier als Direktkandidaten aufgestellt. Der hat es dann Gott sei Dank nicht geschafft. Da hat Detlef Müller das Direktmandat geholt. Aber jetzt kam eben das Original. Und man hätte es im Grunde genommen an seinem Wikipedia-Artikel schon ahnen können, weil plötzlich wurde der Teil mit, ich bin in Chemnitz geboren, habe 16 Jahre dort verbracht und bin dann aber nach Westdeutschland ausgereist, wurde plötzlich zu einem ganz geschmeidig, blumig klingenden Biografie-Anfang, also wo ich gedacht habe, Junge, du warst 16 Jahre in Chemnitz, du hast nichts für diese Stadt gemacht, gar nichts. Und du wirst auch jetzt nur kommen, um dieses Direktmandat dir zu sichern. Das ist das, was mich so nervt. Also es nervt mich wirklich ganz massiv, weil ich selber darf mich jetzt schon von der AfD im Stadtrat belöffeln lassen. Wir hatten jetzt gerade eine Stadtratssitzung, wo in Volker Dringenberg gleich zu Anfang gesagt hat, nur weil, also Grundlage war ein freier Presseartikel, wo der Bürgermeister gesagt hat, er trifft sich mit den Vertretern der demokratischen Parteien. Gut, da hat er jetzt nicht so viel Auswahl. Und das hat dann aber Volker Dringenberg animiert, im Stadtrat zu Beginn zu sagen, was hat diese Frau Seitz eigentlich konkret in Chemnitz gemacht? Und man muss einfach mal dran denken. Ich vertrete einen Wahlkreis, der mir wichtig ist, der mir am Herzen liegt. Die Menschen hier liegen mir am Herzen. Und mir geht's auch um Stadtentwicklung. Ich engagiere mich hier im Verein. Ich bin mit Menschen aus dieser Stadt unterwegs. Ich bin auch froh, dass viele Menschen jetzt durch die Kulturhauptstadt hierher gezogen sind und gerne in Initiativen oder auch in Projekten eben aktiv geworden sind. Und ich bin dankbar dafür, dass ich in Chemnitz sein darf. Und dieser Mann hat mit 16 Jahren, und ich sage es wirklich immer wieder, diese Stadt verlassen und tut so, als würde er jetzt den großen Schuss zurückgeben. Dem ist Chemnitz völlig egal. Und ich will die Stadt nicht aufgeben. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, für die nächsten 4 Jahre jedem Chemnitzer wenigstens einmal über den Weg gelaufen zu sein oder mal die Hand geschüttelt zu haben.
Jetzt haben Sie das sehr eindringlich beschrieben, wie ich finde, mit dem blauen Besenstiel. Was ist denn Ihre Antwort, wie man sozusagen die Wählerinnen und Wähler der AfD eben überzeugt, nicht den Besenstiel zu wählen?
Ich glaube, das wird ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Da hat sich was verfestigt, was wir auch nicht mehr einfach mit guter Politik, wie das dann immer so schön von Bundesebene gesagt wird, eingefangen bekommen. Ich glaube, wir haben eine viel, viel höhere Verantwortung. Wir müssen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir müssen mit den Menschen wieder mehr sprechen. Gerade jetzt als kleines Beispiel auf kommunaler Ebene haben wir zum Beispiel das Thema Schauspielhaus. Da hätten sich zum Beispiel die Chemnitzerinnen und Chemnitzer auch in viel, viel schnelleren Kommunikationsprozess von der Stadt her gewünscht. Dass am Ende des Tages die Entscheidung so gefällt wird, wie sie gefällt wird, ist das eine Thema. Aber wir müssen mehr miteinander reden. Und das kannst du durch alle Ebenen, egal ob durch Kommunal, Land oder auch Bund. Die Menschen verstehen die Politik nicht mehr. Die nehmen Berlin, Dresden vielleicht nicht ganz so sehr, aber Berlin auf jeden Fall als Blase wahr, die maximal noch durch die Blase in Europa übertroffen wird. Und die haben nicht mehr das Gefühl, dass die Politiker wirklich für sie da sind, dass diese Menschen sie gewählt haben. Und ich glaube, wir müssen endlich mal begreifen, dass wir als Politiker aus dieser Blase wieder mal rauskommen müssen und auf die Menschen zugehen müssen. Und ich habe auch meinen Leuten in Berlin wie auch in Chemnitz gesagt, es ist mir scheißegal, auf welche Hundehochzeit ich hier rennen muss. Hauptsache, ich bin da und die Leute können mich anquatschen, wenn sie die Möglichkeit haben wollen.
Das sagt Nora Seitz hier im Brand 1 Podcast und wir sprechen gleich noch über diese Frage, wie man die politische Blase vielleicht zerstechen kann oder besser vielleicht durchsichtiger machen kann. Genau darüber wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Frau Seitz, Sie haben es gerade die politische Blase genannt. Spannenderweise sind Sie ja, ich sag mal, so ein Twitterwesen. Sie pendeln ja zwischen der politischen Blase, also zwischen Berlin und Chemnitz, immer eine Woche hier, eine Woche da. Wie gelingt es Ihnen denn, den Leuten das zu erklären, dass es vielleicht alles nicht so schwarz und weiß ist?
Also das Schönste ist für mich, wenn ich also wir haben ja eine Fleischerei noch zu Hause, die noch normal weiter betrieben wird, auch wenn ich jetzt nicht mehr so oft da bin. Aber viele sind mir am Anfang begegnet mit den Worten im Laden: Was machst denn du hier? Ich denke, du bist in Berlin. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich bin halb hier, halb da. Und meine Aufgabe ist genauso Chemnitz. Und die sind immer ganz begeistert jetzt, wenn sie mich im Laden antreffen. Ich sage auch immer, die Fleischerei auf der Zietenstraße ist wirklich jetzt der beste Wahlkampfstand überhaupt geworden. Dort kommen auch Initiativen hin, dort kommen auch Menschen hin, die einfach mal ein Anliegen haben. Wir bieten Bürgerstunden natürlich auch im Wahlkreisbüro an, aber so selten, wie ich hier im Wahlkreisbüro bin, weil ich lieber draußen unterwegs bin und weil ich eben auch die Leute gerne überrasche, wenn ich plötzlich noch in meinem eigenen Geschäft praktisch noch auftauche. Und früh auch, und das ist das Wichtigste, finde ich, als Twitterwesen, wie Sie es so schön betitelt haben, wenn man das weiterhin doch nochmal ab und zu tun kann, was man bis zu diesem Moment gemacht hat. Also gerade dieses Thema Wurst machen, dieses Thema sich auf eine Situation herunterfahren oder auf eine Sache, die man kann innerhalb einer sich plötzlich völlig verändernden Situation. Und da muss ich sagen, da bin ich im Moment auch wirklich froh, dass ich die Fleischerei habe. Weil gerade in den Anfangswochen, wo es so massiv viel war, war immer so der Rückzugspunkt: Wenn es mir jetzt reicht, dann kann ich erst mal kurz was anderes machen und dann geht's weiter. Und während viele meiner Kollegen in der Zeit wirklich teilweise auch nichts zu tun hatten und in dem Orga-Kram regelrecht untergegangen sind, hatte ich eben immer noch so ein bisschen diesen Ausgleich und diesen Moment, wo ich mich auch mal wieder auf: Okay, wir machen jetzt erstmal eine Runde Knacker oder wir machen jetzt erstmal eine Runde Wiener oder es wird jetzt erstmal Wiegebraten gemacht und dann gehe ich das Projekt nochmal von vorne an.
Also wirklich eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, körperliche Abwechslung.
Ja, total.
Haben Sie denn das Gefühl, Sie haben gesagt, Sie gehen auch zu jeder Hundehochzeit, wenn es sein muss, haben Sie denn das Gefühl, dass dort die Menschen Ihnen tatsächlich noch zuhören, also außerhalb des Ladens?
Also ich bin tatsächlich froh und das freut mich wirklich, dass ich zu ganz unterschiedlichen Geschichten eingeladen werde. Ich war gestern zum Beispiel auf einem Podium für die Popkultur. Das ist jetzt nicht zwangsweise CDU-Politik, die wir so in den letzten Jahren immens nach vorn getrieben haben. Aber wir haben mit Dr. Christiane Schenderlein da auch jemanden gehabt, der da Akzente gesetzt hat. Und ich versuche eben wirklich, die Themenbreite so breit wie möglich aufzustellen. Ich habe ja auch zwei Betreuungswahlkreise abgekriegt, Mittelsachsen und das Erzgebirge. Und da überlegen wir jetzt auch, wie wir so zu Veranstaltungen oder auch zu verschiedenen Themen versuchen können, praktisch mal so Netzwerke zu spinnen, wo ich dann eben auch mal dort auftauche. Aber das Interesse gefühlt ist sehr groß an mir. Wir haben eine hohe Anfrage an Unternehmensbesuchen. Wir haben jetzt auch zweimal Perspektivwechsel drin. Wir haben, dass ich also praktisch mal in die Rolle von einem anderen Beruf gehe. Und ja, also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich bin Gott froh, dass mich die Leute wirklich einladen und dass die auch ein Interesse dran haben, dass sie die Bürgersprechstunden nutzen. Also von daher, da geht einiges.
Wir haben Sie ja ganz am Anfang mit dem Satz zitiert, der in der Brand 1 steht, dass es um die Wurst geht, sowohl in der Politik als auch in der Fleischerei. Sie haben auch da nochmal auf Adenauer verwiesen. Und es gibt noch so mindestens ein Thema bei Handwerk und Politik, wo es doch relativ ähnlich ist. Und zwar, dass beide, ich sag mal, Professionen so ein bisschen ein Problem haben, junge Talente zu finden, Nachwuchs zu finden. Sie haben es auch angesprochen, vor allen Dingen, wenn es beispielsweise auch um die Nachfolge geht. Was macht Ihnen denn Mut, dass beispielsweise der Politikbetrieb in Berlin tatsächlich auch wieder junge Talente wie beispielsweise Sie oder andere findet?
Boah, also im Handwerk würde ich sagen, wir müssen uns mal wieder darauf zurückbesinnen, was wir am besten können, und zwar wenig Bürokratie und zeitgleich aber auch viel Berufsorientierung, dass wir uns mal wieder so ein bisschen die jungen Leute auch in die Unternehmen holen und denen zeigen, wie cool die Berufe mittlerweile sind und dass die gar nicht mehr so zum Stigmatisieren sind, wie das bisher der Fall war. Bei der Politik macht's mir auch Mut, und das hat Caroline Weimann so schön beschrieben in der gerade jetzt erschienenen Doku über Joint Politics. Sie hat gesagt, ihr macht's Mut, dass die Talente, die sie fördern, immer eine andere Art mitbringen, wie man Politik macht und wie man Politik neu denkt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der macht auch mir Mut, weil Joint Politics mich ermutigt hat, Politik auch außerhalb der CDU mal zu denken. Weil machen wir uns nichts vor, so wie die Mehrheitsverhältnisse im Moment sind, müssen wir uns Mehrheiten außerhalb der CDU auch für langfristige und vor allen Dingen für die großen Projekte parteiübergreifend auch suchen.
Das scheint ja auf jeden Fall auch so, dass Sie, ich sag's mal im positiven Sinne, den Streit und den Diskurs auch schätzen mit den anderen demokratischen Parteien.
Also streiten konnte ich schon immer besonders gut. Aber ja, Sie haben recht. Also der Diskurs, der muss immer möglich sein. Das ist im vorpolitischen Raum wie im Fleischerhandwerk nicht anders als im politischen Raum, wenn man Abgeordnete ist.
Was ist denn Ihr Ziel für die nächste Bundestagswahl? Wollen Sie dann das Direktmandat gewinnen?
Also wir haben die Mission 2029 rausgegeben, tatsächlich, jetzt schon im Büro. Es steht auch schon an irgendeinem Whiteboard im Büro in Berlin. Und ja, also das Ziel muss das Direktmandat sein für mich selber. Aber ich habe noch ein kleines Nebenziel, und zwar, dass das nächste Mal es noch mehr CDU-Abgeordnete in den Deutschen Bundestag schaffen. Weil wir haben in Sachsen tolle Abgeordnete, tolle Menschen, die Politik gestalten wollen. Jetzt müssen wir sie auch über die Ziellinie kriegen. Und das wird meine Aufgabe in den nächsten 4 Jahren mit sein.
Und was macht Ihnen Mut, dass Sie das schaffen?
Wenn man mich weiterhin so machen lässt. Also ich habe sicherlich einen relativ unorthodoxen Stil. Und Gott sei Dank passe ich auch nicht nur in die CDU-Schublade rein. Und ich habe auch für mich selber in meinem Freundeskreis ein großes Korrektiv, wo die Menschen versuchen, mir natürlich auch ihre Meinung zu spiegeln, wo ich natürlich dann auch für mich dann natürlich auch angeregt werde, nachzudenken. Und natürlich auch dann dort an der Bruchstelle, wo wir möglicherweise unterschiedlicher Meinung sind, nach Lösungen zu suchen. Und dafür bin ich sehr dankbar, und das macht mir auch Mut, denn solange diese Menschen um mich rum sind, werde ich weiterhin so arbeiten können, wie ich das in den letzten Jahren konnte. Und das macht mir wirklich, wirklich Mut. Und ich habe natürlich auch die Leute von Join Politics, die darf man an der Stelle auch nicht vergessen.
Das sagt die Chemnitzer Fleischermeisterin und CDU-Bundestagsabgeordnete Nora Seitz im Brand 1 Podcast. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Den ausführlichen Artikel von Hannes M. Kneißler über Nora Seitz findet ihr in der aktuellen Doppelausgabe des Brand 1 Magazins zum Thema Demokratie ab Seite 74. Das Heft könnt ihr im Zeitschriftenhandel kaufen oder online auf brand1.de. Und in den Shownotes findet ihr den Link zum Artikel und zum Heft. Folgt uns doch gern, wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt, wo auch immer ihr so eure Podcasts hört, egal ob bei Amazon Music, Apple Podcasts, RTL Plus, Spotify oder YouTube Music. Wir lieben ja besonders die originären Podcast-Apps, sowas wie Castro, Overcast, Pocketcast oder auch Podcast Addict. Ihr ja möglicherweise auch. Bei Overcast beispielsweise gebt ihr oben rechts in der Suche einfach Brand 1 Podcast ein, geht auf das blaue Cover des Podcasts und tippt dann auf Add Podcast und dann auf das Plus. Dann verpasst ihr wirklich künftig keine Folge mehr, und wir können uns hier schon nächsten Freitag wiederhören. In diesem Sinne, gern bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.